Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Bankgespräche erfolgreich führen mit Unternehmensberater Markus Hübner. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast-Kanal. Für die Gründung oder die Erweiterung eines Unternehmens ist meist Kapital nötig. Die gute Nachricht: Es gibt viele Förderkredite, die günstige Konditionen bieten. Die Herausforderung: Der Weg dorthin führt über eine Hausbank und das Bankgespräch. Pflicht sind dabei der Businessplan und der Finanzplan. Wie der Businessplan und Finanzplan optimal erstellt werden, damit er vom Banker oder von der Bankerin positiv bewertet wird, haben wir bereits im Detail in 2 Podcast-Folgen besprochen. Deshalb steht nun das Bankgespräch im Mittelpunkt. Denn dort gibt es auch noch so einige Stolpersteine, die mich die Finanzierung kosten können. Damit das nicht passiert, spreche ich wieder mit Markus Hübner, unserem Experten für Gründungs- und Unternehmensfinanzierung. Er begleitet Gründer und Gründerinnen sowie Unternehmer und Unternehmerinnen regelmäßig zur Bank und sitzt mit am Tisch, wenn es um mehr als nur die Zahlen geht. Hallo Markus, schön, dass du wieder bei uns bist.
Ja, morgen René, vielen Dank für die schöne Vorstellung. Ich freue mich darauf, mit dir wieder diesen Podcast zu machen.
Sehr schön. Tja, du bist ja häufig mit dabei, wenn es zur Bank geht. Deshalb steht heute auch das Bankgespräch dann im Mittelpunkt, weil das so der letzte große Stolperstein auf dem Weg zu meiner Finanzierung sein kann. Die Unterlagen habe ich fertig. Ich habe viel Zeit investiert, meinen Businessplan und Finanzplan zu machen. Und jetzt geht es ja im ersten Schritt darum, zu überlegen, auf welche Bank gehe ich denn eigentlich zu, um dann dort hoffentlich eingeladen zu werden zum Gespräch. Welche Tipps hast du da oder wie gehst du mit deinen Kunden an der Stelle vor?
Ja, wir müssen natürlich erstmal schauen, wo hat der Gründer, wenn er noch nicht gestartet ist, sein Bankkonto, beziehungsweise der Jungunternehmer oder der Unternehmer. Da müssen wir natürlich wirklich gucken, ist das eine Bank, die geeignet ist überhaupt für Förderkredite auch? Da kann man eigentlich schon mal kategorisch sagen, es lohnt sich nicht, zu einer privaten Bank zu gehen, wie die Commerzbank oder Deutsche Bank. Die ist da nicht federführend. Die haben wenig Erfahrungswerte. Es ist auch nicht deren Kerngeschäft. Da würde ich als Berater schon mal pauschal eigentlich raten, es nicht zu machen. Gerade im Gründungsbereich. Mhm. Viele haben dann ein Konto vielleicht bei einer Bank, die nur Privatgeschäfte tätigt. Inkdiba zum Beispiel oder die ganzen Online-Banken, N26, Penta, Holvi, können wir auch letztendlich vergessen, weil die das gar nicht machen können. Und dann haben wir eigentlich schon ein kleines Problem, denn wir müssen ja dann uns eine neue Bank suchen. Und da kommen natürlich die Sparkassen und Volksbanken in Frage. Mhm. Wir sind aber dann ein völlig fremder Kunde. Ja, die haben also keinen Zugriff auf unser Konto, die wissen gar nichts von uns. Das heißt, da ist natürlich eine etwas andere Herangehensweise, denn wir sind da wirklich nackt letztendlich erstmal. Wir haben nichts, man kennt uns nicht und da ist die Diplomatie und das Vorgehen noch viel wichtiger, als wenn ich jetzt vielleicht 2 Jahre dabei bin. Ich habe da einen Ansprechpartner, einen Firmenkundenbetreuer, den würde ich ja direkt kontaktieren können, namentlich. Und so haben wir erstmal die Hürde, wie kontaktiere ich die Bank oder erstmal die Bank auch zu suchen. Mhm. Und da kann ich eigentlich nur sagen, gerade im Gründungsbereich, bitte nur eine Sparkasse oder eine Volksbank. Alles andere ist eine Zeitverschwendung.
Okay, das schon mal als wichtiger Tipp. Sparkasse, Volksbank als die Bank der Wahl. Und Dann hast du aber gesagt, gerade wenn ich dort noch kein Konto habe, muss ich ja jetzt irgendwie Kontakt aufnehmen. Gehe ich einfach mal hin. Sparkasse und Volksbanken haben ja tatsächlich noch ein so Besucherzentrum, heißt das, glaube ich, mittlerweile. Ja. Oder rufe ich an, schreibe ich eine E-Mail. Wie stelle ich diesen ersten Kontakt her und was ist da zu beachten?
Ja, ich denke, der erste Eindruck zählt, heißt es ja bekanntlich. Ich würde also es vermeiden, einfach mal da reinzugehen und hallo, ich habe was vor, ne, ich brauche Geld. Wie geht denn das so? Das ist jetzt ein bisschen überzogen. Das sollte man natürlich nicht machen. Ich würde auch nicht anrufen, denn wenn wir anrufen, es gibt überwiegend dann Callcenter. Wir wissen ja nicht, welche Tuller da sitzt, ne, die eben noch einen Anruf hatten, eine Baufinanzierung, Kontoeröffnung. Die kann uns gar nicht einordnen. Fremder Kunde, ein Gründer vielleicht auch noch oder ein Jungunternehmer in welcher Branche. Ich würde dazu raten, das machen wir auch immer dann über das sogenannte Kontaktformular, hat jede Bank. Da kann man ganz genau angeben, um was geht es, Gründung, Finanzierung. Wir haben ein sehr großes Eingabefenster und da würde ich mir jetzt Gedanken machen, was erzähle ich erstmal in der ersten E-Mail, sodass der Banker oder diejenigen, die das dann in die Hand bekommen, genau sehen, worum es geht. Also so viel Information, dass ich meinetwegen, wenn ich Gründer bin, ich habe das vor, ich habe diesen Kapitalbedarf, ich habe alle Unterlagen wie Businessplan, Finanzplan ausgearbeitet, im Idealfall natürlich mit einem Unternehmensberater, das wirkt natürlich dann noch viel stärker und professioneller. Ich würde gerne die Unterlagen bei Ihnen einreichen, vielleicht noch ein paar Eckdaten zum Gesamtfinanzierung, Eigenkapital und das war's, mehr aber auch nicht. Sodass derjenige, der das dann koordiniert, sieht, Gründer, welche Branche, das macht der Meier, dem schicken wir das mal. Und dann kommt in der Regel auch ein Anruf oder eine E-Mail, die sind auch recht schnell geworden, sehr kundenfreundlich. Das würde ich also kategorisch so raten, diesen Weg dann zu wählen über das Kontaktformular, um einfach auch da was zu hinterlassen und nicht einfach, ich hätte eine Frage wegen des KfW-Startgeldes. Natürlich könnte man auch deswegen sogar einen Termin vereinbaren, nur für ein Informationsgespräch, aber damit raubt man einem Banker doch sehr viel Zeit und das würde ich jetzt vermeiden. Der erste Eindruck muss professionell sein, auf Augenhöhe.
Mhm. Kann es auch ein erster Schritt sein, wenn ich halt auch noch so viel Zeit habe, dort erstmal ein Konto zu eröffnen?
Richtig, jetzt kommen wir zu Trick 17, sehr guter Hinweis. Es macht natürlich Sinn, wenn ich jetzt etwas vorhabe in einigen Monaten, ich bin mal nicht morgen gerade, und ich kenne die Problematik, weil man hat diesen einen Podcast gehört, da wurde ja geraten, ne? Man ist falscher Kunde. Ganz klarer Fall, macht sehr viel Sinn, jetzt sofort, also wer was vorhat, würde ich sofort raten, Konto bei der Volksbank oder Sparkasse zu eröffnen. Ganz wichtig, nicht bei einer Sparkasse, wo man vielleicht denkt, die haben super Konditionen, die ist jetzt 1 Euro günstiger. Bitte nur an dem Ort, wo das Unternehmen seinen Sitz hat oder haben soll, weil das sogenannte Regionalprinzip herrscht. Also für die Berliner jetzt, die sagen, ich möchte gerne nach Hamburg, ich finde das so toll dort, macht wenig Sinn, bei der Haspa ein Konto zu eröffnen. Mhm. Also an dem Ort des Geschehens. Um natürlich da vorausschauend ein Konto zu eröffnen. Denn dann bin ich ja schon ein Kunde der Bank. Und man geht mit mir ganz anders um. Vielleicht dazu nur kurz mal so aus der Erfahrung zu den Corona-Zeiten. Ja, da wurden die Banken natürlich hilferufend angerufen von all ihren Kunden. Da kam man als fremder Kunde gar nicht hin. Denn da wurde gesagt, wir müssen die eigenen Kunden bedienen. Und da hat man halt gemerkt, ich habe wenig Vorteile, so eine Online-Bank zu haben. Also ich predige ja eigentlich, jeder Unternehmer sollte ein Konto bei einer Sparkasse oder Volksbank haben. Hat man das noch nicht, hat aber eine Finanzierung vor, würde ich das noch heute eigentlich machen, ein Konto zu eröffnen. Völlig richtig.
Mhm. Weil dann muss ich ja nicht unbedingt den Weg, den du vorhin beschrieben hast, gehen. Ich gehe über dieses noch relativ anonyme Kontaktformular, sondern ich werde schon zugeordnet, die Leute oder die Bank weiß, das ist ein Kunde, den nehme ich anders wahr, den nehme ich vielleicht überhaupt erstmal wahr. Aber auf der anderen Seite, wenn eben auch die Zeit drückt, dann das Verfahren zu wählen, was du genommen hast. Was sind denn so Probleme, wenn ich tatsächlich anrufe? Also und ich versuche, mich da irgendwie verbinden zu lassen, weil viele rufen ja gerne an, aber vielleicht nehmen wir da kurz einen Perspektivwechsel, was so ein Anruf vielleicht auch bei der Bank, bei dem Banker, bei dem Sachbearbeiter auslöst, um das mal zu verstehen.
Ja, es ist einfach die Komplexitätsstufe. Beispiel, ich bin angestellt, habe aber seit 5 Jahren ein Nebengewerbe. Und wenn die Frage kommt, wie lange sind Sie schon tätig als Unternehmer? Ja, 5 Jahre. Dann kommt die Frage, wir brauchen aber auch die Bilanzen der letzten 3 Jahre, die Jahresabschlüsse. Habe ich doch gar nicht, ich bin Kleinunternehmer, ich mache das doch nur nebenbei. Also die haben schon Probleme, das erstmal einzuordnen. Und wenn ich das verbal am Telefon rübergebe, das kann die, ich sag mal, Dame im Callcenter oder der Herr, First-Level-Bereich, das ist wie bei der Telekom, da herrscht nicht unbedingt das größte Know-how. Das ist schwierig, da wird man vielleicht total falsch eingeordnet. Und man verliert Zeit, denn es wird gesagt, wir rufen Sie zurück. Das ist so ein schöner Satz. Klingt gut. Dann wartet man eine Woche. Vielleicht ruft ja keiner an. Man wartet doch, wagt dann vorsichtig nochmal nachzufragen. Ach, der war im Urlaub, dann macht's der Nächste. Und der Nächste merkt erst, nee, Sie sind ja hier im Firmenkundenbereich, aber Sie sind ja der Erstgründer, obwohl Sie schon ein Gewerbe haben. Wir müssen Sie in eine andere Zentrale verwalten. Das heißt, man verliert Wochen unter Umständen. Und ich sag mal, das verbale Wort bleibt erstmal nicht hängen. Man müsste sich Notizen machen. Und ich würde es also absolut abraten, überhaupt einen Anruf zu tätigen. Der kann nicht produktiv sein, weil man doch die Daten rübergibt, worum geht es. Es gibt Banker, wo man vielleicht durchkommt, die sind so schlecht gelaunt. Mhm. Sie wollen 40.000 Euro, so wenig, das machen wir gar nicht. und legen auf. Ja, oder also, und dann ist man doch irgendwie, wie, was ist jetzt hier los? Ne? Weil die eine Person das so sagt, hat die es aber auch falsch verstanden, weil wir wissen ja noch gar nicht vielleicht, ob wir 40.000 brauchen, weil wir wissen ja noch gar nicht, wann wir uns vielleicht jetzt selbstständig machen wollen. Es war vielleicht nur eine Zahl als Beispiel genannt. Ne? So, da ist ja nichts in Stein gemeißelt, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ich ja eine Bank kontaktiere. Aber das weiß die Bank ja nicht, ob ich schon mit meinen Unterlagen fertig bin, wenn ich da anrufe. Und man kann diese Information, finde ich, schlecht in einem Telefonat rübergeben. Mhm. Im Zweifel, also würde ich, und wenn dann diejenige sagt, ja, wir geben das weiter an den Kollegen und man meldet sich bei Ihnen, dann haben wir nichts in der Hand. Ich meine, so ein Kontaktformular ist auf dem Rechner, ist auf dem Server. Wir kriegen eine Eingangsbestätigung. Das heißt, wir wissen, da ist etwas angekommen, können uns auch darauf beziehen. Aber wir können uns schlecht auf einen Telefonanruf beziehen mit einer Callcenter-Service-Person, so nenne ich das mal im Endeffekt, die teilweise und in der Regel keine Banker sind. Mhm. Je nach Bank. Ne? Größere Banken haben da schon kompetente Leute sitzen. Das ist es nicht, aber in kleineren Orten wage ich das zu bezweifeln. Mhm.
Dann gehen wir jetzt den Weg einfach schrittweise mal durch. Wir nehmen da den Kontakt auf. Da meldet sich vielleicht auch jemand oder da meldet sich jemand bei uns zurück. Und jetzt geht es ja darum, okay, Unterlagen zu schicken. Ich gehe mal davon aus, es ist schon super, wenn wir die Unterlagen auch schon fertig haben. Also auch so zu timen unsere Anfrage, dass wir, wenn wir dann die Nachricht bekommen, okay, schicken Sie mal her, dass wir dann nicht selber noch wieder 2 Wochen brauchen, um was hinzuschicken. Also da schon mal einen Haken dran. Aber was schicken wir wie? Was hast du da für Tipps?
Ja, da sollte man auch nicht nach Schema F vorgehen. Man sollte halt das schicken, was gut aussieht erstmal. Also natürlich, Standard ist natürlich ein Businessplan, ein Finanzplan mit all den finanzmathematischen Berechnungen, eine Selbstauskunft, wie arm, wie reich bin ich. Der Lebenslauf ist in der Regel im Businessplan drin. Wenn der Lebenslauf wichtig ist, ich würde ihn dann explizit als einzelne Anlage hinschicken. Wenn ich jetzt Jungunternehmer bin, im vielleicht ersten oder zweiten Geschäftsjahr und ich bin noch nicht so richtig im Markt drin, das ist ja die Frage immer, warum brauche ich Geld? Die meisten wollen wachsen, es läuft gut. Klasse, schicke ich natürlich gute Unterlagen in der Regel. Aber viele sind noch nicht richtig drin. Die haben halt zur Gründung nicht finanziert und merken, das ist so Standard eigentlich, ich brauche doch ein bisschen Fremdkapital und vielleicht auch ein bisschen mehr. Das heißt, die Zahlen sagen erstmal ja gar nichts aus, weil ich auch viele Gründungskosten drin hatte. Das heißt, in der Regel habe ich kein gutes Ergebnis. Ich würde vermeiden, für den Ersteindruck dann eine BWA zu schicken oder auch vielleicht vom letzten Jahr etwas, was nicht gut aussieht. Das kann man ja immer noch nachreichen, aber ich würde doch dann mich da auf die Zukunft verstärken. Ich bin jetzt Jungunternehmer. Vielleicht habe ich auch eine Story zu erzählen, warum ich noch nicht drin bin, weil ich es vielleicht nebenberuflich auch gemacht habe. Das wissen die anderen ja auch nicht. Mhm. Aber sehen die das Ergebnis? Was? Minus 20.000? Ach nee, habe ich keine Lust drauf. Aber schreibe ich jetzt rein, ich brauche 70.000 Euro für das und das und hier. Dann passt das vielleicht auch für den Ersteindruck, wo der Banker dann sieht, wow, alle Unterlagen, Businessplan, was will die machen? Welche Branche oder derjenige? Das schaue ich mir doch mal gerne an. Ist ja ganz klar, der erste Eindruck zählt und da kann man schon viel falsch machen. Nicht halt kleingeistig zu sagen, ja, die brauchen doch immer so die letzten Abschlüsse in den letzten Jahren. Ja, natürlich brauchen die das irgendwann, aber ich reiche das nur dann ein, wenn die gut sind. Ja, auch wenn ich jetzt weiß, ich will den Banktermin haben, dann vermeide ich doch vielleicht erstmal Schwächen zu zeigen, denn wir müssten die ja erklären, warum die Zahlen negativ sind. Aber in dem Moment, wo ich jetzt einen Termin begehre, möchte ich mich doch ungern rechtfertigen. Im Übrigen, die Zahlen sind aus den Gründen, weil dann lenke ich doch vom Thema ab. Ich will doch in die Zukunft schauen. Mhm. Das ist also elementar wichtig, hier nicht pedantisch vorzugehen, sondern taktisch klug.
Im Sinne einer, ich glaube, es ist in unseren anderen Podcast-Folgen schon gefallen, im Sinne einer Bewerbungsmappe. Ne? Also ich möchte ja zum Gespräch eingeladen werden und ich glaube, das können wir sehr gut mit einem Bewerbungsgespräch verknüpfen. Auch da packe ich nicht unbedingt die Dinge rein, die erstmal für Fragen sorgen können, ne? Sondern ich versuche mich gut zu verkaufen, natürlich seriös, und dann eben bei den Unterlagen darauf zu achten, dass da nicht Fragen entstehen können, weil dann wird man wahrscheinlich schon ausgesiebt an der Stelle.
Vielleicht da nochmal ein Hinweis auf, welche Unterlage ich nicht einreichen würde wollen. Natürlich ist obligatorisch eine sogenannte Selbstauskunft, ne? Also Angaben über die Vermögensverhältnisse, über die Einkommensverhältnisse. Wenn ich da nicht viel vorzuweisen habe, dann reicht die nicht mit ein. Mhm. Aber auch nur dann, wenn ich halt die anderen Unterlagen wirklich alle fertig habe. Wenn ich eine Bank frage, was braucht ihr für Unterlagen? Dann kommt natürlich eine E-Mail mit allen, was ich mit dem Personalausweis, mit allen Dokumenten. Da kann ich schlecht dann die Hälfte nur einreichen, weil denn die ja auch, wozu schicke ich dem eine E-Mail mit allen Angaben? Deswegen ist ja der Erstkontakt vom Kunden muss der kommen und da taktisch klug. Selbstauskunft reiche ich nur ein, wenn da auch was Schönes drinsteht. Aber wenn ich nichts habe, mein Einkommen gerade die Kosten decken, ich bin Jungunternehmer, ich würde es weglassen. Und dann vielleicht erst zum Banktermin mitbringen oder einfach, kann man ja auch reinschreiben, ist noch nicht fertig. Ja, das ist sehr wichtig, weil das gucke ich mir als Banker sofort an. Wie arm, wie reich ist dieser Mensch? Das ist der erste Eindruck auch. Und der kann natürlich positiv sein, wenn da was drinsteht. Steht ja nichts drin, würde ich es nicht mitschicken, weil wir lenken dann vom Thema ab. Mhm.
Gut, und dann schaut der Banker sich das an und trifft jetzt die Entscheidung, Einladung oder Nicht-Einladung. Nehmen wir mal kurz noch den Fall, ich werde nicht eingeladen. Wird das in der Regel begründet irgendwie? Habe ich da noch eine Chance, was zu tun, das Ruder rumzureißen?
Nee, das ist ja wie bei der Bewerbung auch. Da kriegt man ein Absageschreiben. Also das macht jede Bank unterschiedlich. Die einen schicken eine E-Mail mit einem Standard-Copy-and-Paste-Text. Vielen Dank für die Einreichung der Unterlagen. Wir haben die Hause geprüft und wir sind zu einem Ergebnis gekommen, dass Ihr Vorhaben mit einem überhöhten Risiko verbunden ist und das können wir nicht mittragen. Mhm. Einige Banker rufen an, wollen dazu noch was sagen, schicken danach diese Absage-E-Mail. Das ist recht unterschiedlich, aber es geht in dem Moment nicht, dass die Bank jetzt vielleicht so einen kleinen Wettkampf macht. Vielleicht kannst du mich noch überzeugen, denn wenn man als Antragsteller überzeugen dürfte, würde man ja eingeladen werden. Das Ding ist gegessen und dann liegen da einfach, meistens sind es halt ja zu viel Kapital zum falschen Zeitpunkt oder viel zu wenig, wo einfach der Leser weiß, das können wir nicht machen oder das wollen wir nicht machen. Und dann ist es aus die Maus, also Ende im Gelände, muss man so sagen, da muss man so hinnehmen. Natürlich würde ich immer um eine Begründung bitten. Also es wäre schon mal ein Hinweis. Denn vielleicht kriegen wir ja eine Erkenntnis, wie tickt diese Bank? Ja, was haben die vielleicht? Die haben gesagt, der Umsatz ist zu hoch, die Umsatzerwartung. Da müssen wir natürlich gucken. Vielleicht haben wir ja gepokert oder nicht wir, die Person selber wollte sich gut darstellen. Ein klarer Fall, wenn ich einen Online-Shop betreibe vielleicht und ich präsentiere da Zahlen, die ich denke, die könnte ich erreichen. Und da kommt man halt zur Erkenntnis, das ist viel zu hoch. Naja gut, dann hat man halt hier Pech gehabt bei der Bank. Aber wir haben dann nur noch eine Bank, nämlich die Sparkasse, wenn wir bei der Volksbank waren. Und dann war es das ja auch. Dann müssen wir vielleicht die Zahlen doch ändern. Mhm. Also je nachdem, wie man geplant hat. Hat man einfach so gesagt, ich will gut aussehen. Könnte es ja sein, dass man diese Erkenntnis bekommt von der Bank, also eine Begründung. Aber eine Bank kann ganz viele Gründe erfinden, die werden ja nicht sagen, du bist zu blöd dafür. Ne? Mensch, du bist 21, willst 200.000 Euro für eine Gastronomie haben. Das ist nicht finanzierbar. Das sagen die natürlich nicht direkt so. Aber vielleicht kann es ja doch mal sein, dass man vielleicht sagt, wir sind der Branche skeptisch eingestellt. Wir haben einfach schlechte Erfahrungswerte, gerade in den kleineren Banken. Probieren Sie es doch mal bei einer anderen Bank. Das könnte auch mal kommen als Hinweis, passiert aber äußerst selten. Mhm.
Du hast es ja gesagt, es gibt dann nicht mehr viele Alternativen. Ist auch nicht unbedingt so, dass ich jetzt diese Absage als Absage an mein Projekt werten muss. Was ich aber tun sollte, ist, das selber nochmal kritisch anzuschauen, weil ich habe ja jetzt eine Rückmeldung bekommen, bei der Bank geht's nicht. Es können verschiedene Gründe da eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt zu der nächsten Bank gehe, vielleicht nochmal zu reflektieren, passe ich was an, mache ich was anders im Plan, um meine Chancen dort dann wiederum zu steigern. Also nicht einfach die Unterlagen nehmen und zur nächsten, weil ganz so viele Schüsse habe ich halt nicht frei. So, von daher sollte ich schon nochmal kritisch über meine Unterlagen schauen und das bewerten und im Zweifel anpassen.
Aber nur im Zweifel auch, René. Ne? Also wenn ich überzeugt bin, dass der Banker da Blödsinn erzählt hat, weil er irgendwas erzählen wollte, dann würde ich meine Strategie natürlich durchziehen, wenn ich einfach weiß, ich habe doch schon konservativ gerechnet, aus den Gründen. Ich weiß das. Da gehe ich lieber zu einer anderen Bank, die mich vielleicht eher versteht, weil die mehr Erfahrungswerte haben in dieser Branche, in der ich tätig sein möchte oder tätig bin.
Ja. So, jetzt kommt der Anruf. Ja, wir möchten Sie gerne einladen. Ich kann mir vorstellen, das löst bei den Gründer, Gründerinnen erstmal Freude, aber auch Nervosität aus. Oder wie geht's denen dann meistens so? Wie nimmst du dann deine Kunden wahr?
Ja, dann kommt halt eine E-Mail. Wir haben ja in der Regel natürlich vielleicht mehrere Terminvorschläge. Man muss sich auch abstimmen. Dann will man natürlich möglichst vielleicht schnell einen Termin haben, weil man ist ja auch interessiert. Banken sind da aber auch sehr kundenfreundlich geworden, weil die wissen ja auch, es gibt ja doch noch Alternativen, ne? Und wir wollen dem Kunden auch möglichst früh einen Termin geben. Ja, Freude. Aber ich versuche die Freude ein bisschen zu bremsen, ne? Weil das ist noch gar nichts. Auch die Bankangestellten müssen natürlich ihre Termine voll knallen. Die müssen sich ja auch rechtfertigen, was hast du geschafft. Es ist natürlich ein schönes Gefühl, aber da kann man sich noch nichts für kaufen. Mhm. Denn man muss erstmal persönlich vorstellig werden. Das war halt die Eintrittskarte. Die Unterlagen, die waren so gut oder so aussagekräftig, dass wenigstens die Bankerin sagt, na, diejenige oder denjenigen, den will ich jetzt mal kennenlernen. Ich habe da noch so viele Fragen. Das ist ja Sinn auch eines Bankgespräches. Um dann ein Votum zu fällen, was ich meiner Risikoabteilung gebe. Das geht ja noch innerhalb der Bank weiter. Aber da nehme ich mir die Zeit für so einen Banktermin. Das sind auch 2 Stunden, die da geblockt werden in der Regel. Und das können die ja nicht machen, wenn die weiß, das können wir im Hause gar nicht finanzieren. Mhm. Das wäre dann haben die wirklich wenig zu tun.
Okay, also wie du so viel gesagt hast, es ist grundsätzlich eine positive Bewertung meines Vorhabens. Es ist aber noch kein positives Votum für mein Vorhaben. Also ich sollte mir jetzt nicht zu viel darauf einbilden oder auch denken, oh, das ist eine sichere Sache. Ich gehe noch hin und wir sprechen dann einfach, sondern das Gespräch entscheidet am Ende darüber, ob der oder die Sachbearbeiterin das dann im Haus, also das positiv beurteilt, bewertet und dann auch weitergibt in die entsprechenden Abteilungen.
Ja, die Bankerin oder der Banker muss ja in dem Gespräch die Fragen ja auch klären, die sie ja dann bekommen wird später. Das weiß man ja letztendlich, die man auch nicht herauslesen konnte. Gerade bei, ich sag mal, Internetdienstleistungen, wo wir jetzt doch erstmal das Geschäftskonzept verstehen müssen. Wenn jemand sich als Friseur selbstständig macht, da muss man wenig fragen, was ist denn ein Friseurladen? Ne? Oder, das ist ja wichtig, dass man, weil die Bankerin sieht verdammt alt aus, wenn sie weitere Fragen danach nicht beantworten kann aus der Kreditabteilung. Das kommt natürlich vor, wenn halt das falsche Personal da sitzt. Aber man will ja effizient arbeiten. Natürlich ist ein Banktermin schon, wie du gerade sagst, natürlich ein Positivmerkmal. Das ist grundsätzlich positiv zu werten. Aber ich sag mal, man sollte sich jetzt nicht freuen und denken, okay, jetzt gehe ich da hin und dann kriege ich auch das Kreditangebot auf den Tisch gepackt, so an dem Tag vielleicht. Sondern das ist letztendlich eine Untermauerung meiner Fakten und Zahlen. Das ist ja wichtig. Und das muss ja irgendwie ja Konkurrenz sein zu meinem Wesen, wie ich mich präsentiere. Denn ganz klarer Fall, viele Businesspläne sind fremdgeschrieben. Da wurde nicht beraten, das wurde Copy und Paste gemacht. Und ein Banker sieht doch sofort, wie spricht die Person. Und also kann man das so präsentieren? Das wird schon überlegt, wo kommt der Inhalt her? Mhm. Und also abgleichen, ist das authentisch?
Dann lass uns einsteigen in den Inhalt so eines Bankgesprächs. Du erlebst ja viele Bankgespräche. Was, vielleicht nehmen wir einmal noch kurz Perspektivwechsel. Was möchte der Bearbeiter in der Bank mit dem Bankgespräch erreichen und wissen? Also was möchte der für sich rausholen? Worauf ich mich ja als Gesprächsteilnehmer auch dann einstellen kann. Also wenn ich erstmal weiß, was motiviert die Gegenseite bei dem Gespräch, vielleicht da erstmal einen Einblick.
Ja, also grundlegend, so beginnen ja auch die meisten Gespräche. Der Banker, die Bankerin möchte natürlich über die Person einiges erfahren. Wir haben ja im Lebenslauf versucht, uns abzubilden, chronologisch, weil letztendlich unser Wissen, unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben, die sollen ja dienlich sein, jetzt für die Zukunft. Damit begründen wir ja, dass wir auch dieses Geschäft betreiben können, diese Dienstleistung. Schaffen wir diesen zukünftigen geplanten Umsatz zu erzielen, mit welchen Fähigkeiten, Kenntnissen, die ich mitbringe. Und das muss abgeglichen werden. Und man spricht eigentlich sehr lange über die Vergangenheit, ne, über die Person, über die Entwicklung. Und das ist für einen Banker sehr wichtig, da ein Fundament zu haben, diese Person auch dann, kann der das, dies zutrauen. Ich meine, ich wettere ja gerne gegen Banken und gegen Banker, aber eins haben Banker, Menschenkenntnisse, definitiv. Und die wissen schon, sitzt da irgendwie so ein kleiner Gauner gegenüber, hallo drehen, ein Schaumschläger, oder habe ich da ein sehr gutes Gefühl dabei? Und das ist wichtig zum Einstieg, weil dann hat man ja auch die Begründung, okay, dem traue ich das zu. Darum geht es eigentlich. Dem traue ich das zu, dass er dieses Vorhaben betreiben kann, damit er die Kreditfähigkeit auch gesichert ist. Ne? Also dieses Kapitaldienstfähigkeit, so heißt das ja dann im Bankendeutsch. So beginnt das Gespräch. Das ist wichtig über die Person. Er möchte ein gutes Gefühl dabei bekommen, denn die Kreditabteilung wird fragen, was war denn das für einer oder eine? Mhm. Ja, und wenn der Banker sagt, oh, bisschen komisch. Ne? Ich meine, das wirkt doch. Ja, so ein Eindruck. Aber wenn man sagt, nee, patent, sehr patent, überzeugend, auch wenn die erst 23 war, klasse. Das ist doch auch was. Also diese weichen Faktoren sind nachher auch ausschlaggebend. Nicht irgendwelche Zertifikate, Zeugnisse, das ist auch gut. Aber nein, nein, das Persönliche ist ganz wichtig. Das ist so ein bisschen Psychologie auch. Ne? Man möchte ja durch Fangfragen vielleicht auch herausfinden, wie reagieren die denn so? Ne? Sind die so engspurig oder sind die auch bereit? Wie reagiert man bei Krisen? Also der Mensch steht im Vordergrund und nicht die Branche, die Branchenzahlen, weil das hier so boomt alles. Kriege ich auch was vom Kuchen ab? Darüber wird gar nicht gesprochen. Also ganz wenig eigentlich.
Mhm. Was sind denn dann typische Fragen, die ich erwarten kann, wenn ich dann mich da hinsetze?
Ja, es gibt schon so direkte Fragen. Beginnen Banker gleich am Anfang. Warum sollen wir ihnen eigentlich Geld geben? Mhm. Ja, so ganz kalt. Man ist überrascht. Ne? Also es kommt nicht in jedem Bankgespräch vor, aber immer doch mal wieder. So, wie reagiert man? Ich glaube, jemand, der viele Einstellungsgespräche schon gemacht hat, kennt vielleicht solche Fragen auch. Es geht also eher darum, wie reagiert man und nicht vielleicht, was ich unbedingt sage. Natürlich muss da auch was sein. Aber das ist ja der Beginn der Frage, was kann ich? Ne? Und damit der Banker sieht, okay, dem traue ich das zu. Das ist nichts auswendig Gelerntes. Denn viele lernen ja irgendwelche Fragen vielleicht auswendig, haben den Businessplan wirklich Tag und Nacht nochmal gelesen. Man geht so ein bisschen durch Kuddelmuddel vor, ne, um jemanden zu verwirren. Also ich nenne das immer Grillen. Ne? Also Gründer, Jungunternehmer werden gegrillt, 2 Stunden. Das ist nicht immer der Fall, aber halt sehr häufig. Aber typisch ist halt natürlich schon, dass man einfach berichtet, was sind Ihre größten Erfolge gewesen in Ihrer Vergangenheit, in Ihrem beruflichen Leben? Wo ist da jetzt Beziehung zu der neuen Geschäftsidee, wenn es jetzt der Gründer ist? Man möchte quasi wie als Kunde dann sitzen, halt aus Bankersicht, ne? Dass man auch denkt, ich würde da auch kaufen. Ne? Also Ich frage ja meine Kunden auch, warum sollte ich Ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen? Oder wer ist Ihr Kunde? Warum sollte man als Kunde Ihr Produkt kaufen? Und da muss ein bisschen mehr kommen als, ja, mein Produkt ist doch vegan und nachhaltig. Ah, das ist ein bisschen wenig. Ne? Was bringe ich denn mit als Unternehmerin oder als Unternehmer? Also immer der Bezug auf die Person, das ist wichtig. Es gibt aber nicht den klassischen Banktermin, wo man sagt, ah, das ist von A bis Z genauso, wie es ganz viele machen. Für mich natürlich auch spannend als Berater, weil ich immer sagen kann, ich weiß nicht, wie der Termin heute wird. Ja, er läuft immer unterschiedlich. Jeder Banker hat seine eigene Vorgehensweise. Letztendlich möchte man ja das Geschäftskonzept verstehen und den Menschen, der dahinter ist. Und es darf nicht irgendwas Vages sein, denn es ist nicht die Aufgabe der Bank, später das auszuwürfeln. Ja, war eine tolle Idee, ein toller Vortrag. Aber ob das klappt, das geht nicht wie bei Roulette schwarz-weiß. Wir pitchen ja auch nicht bei einer Bank. Ne? Also das geht nicht ums Überreden, wie groß, was ist da möglich, sondern man muss überzeugen. Dann ist es einfach ein bisschen reserviert zu sein. Ja, das so im Groben gesagt. Ne? Aber es gibt natürlich viele kleinere Fragen. Aber da können wir gleich noch zukommen, glaube ich.
Mhm. Ich greife nochmal die Frage auf, die du am Anfang genannt hast. Warum sollen wir ihnen das Geld geben? Das ist ja ein sehr, sehr direkter Einstieg, der mich erstmal ganz schön fordert. Was würdest du denn raten, in dem Moment zu sagen? Was wäre eine gute Antwort?
Das ist eine gute Antwort. Naja, ich würde mich auf meine Kompetenzen beschränken, was ich kann, und da einfach ganz offen und ehrlich sein und nicht irgendwas auswendig gelerntes, was vermeintlich gut klingt. Ich würde vielleicht dann meine Dienstleistung noch mal kurz erklären in dem Eingangssatz und zeigen, dass ich kompetent bin, dass ich, vielleicht habe ich Alleinstellungsmerkmale. Man sollte aber auch ein bisschen überzeugt von sich sein und wirklich auch sagen, ich bin besser als andere. Mhm. Also man möchte das gerne haben. Nicht, weil man ein Schaumschläger ist und man irgendwie, ah ja, der weiß, was er kann, oder diejenige. Ich glaube, das ist wichtig, das sagen zu können. Das ist also meine eigene Erkenntnis, wenn ich da kurz aus meiner Vergangenheit mal sagen darf. Ich hatte auch mal Einstellungsgespräche und ich werde das nie vergessen. Ich habe geantwortet mal, im mathematisch-analytischen Denken macht mir so schnell niemand etwas vor. Ich weiß nicht, wo der Satz herkam. Der kam einfach so raus. Die fand das ganz klasse. Das war für mich so ein Satz oder auch so eine Erkenntnis. Man sollte das sagen, was man kann. Denn das wird in der Regel auch authentisch sein. Aber nicht etwas behaupten, wo vielleicht das Fundament gar nicht zupasst. Also irgendwas, das stimmt doch nicht. Also und dabei sich bleiben, aber nicht rechtfertigen. Aussagen treffen und dann natürlich weitere Fragen beantworten, aber nicht versuchen, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Wenn man ganz kurz auf den Punkt kommt, vielleicht sogar eine Gegenfrage ausstellen. Warum sollte ich bei Ihnen das Geld überhaupt haben als Kunde? Was bringen Sie eigentlich mit? Könnte man ja auch so gucken, oh, die ist ja richtig, lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen. Man sollte situativ darauf reagieren, weil es können so viele Fragen kommen, wo man plötzlich, oh Gott, was ist denn hier los? Bei sich bleiben, der eigenen Kompetenz und sagen, wir machen das aus den Gründen besser. Es gibt schon da Konkurrenten auf dem Markt. Wir bringen aber das neu mit rein und versprechen uns aus diesen Gründen, aus diesen Erfahrungswerten, die ich da auch bei der letzten Station gesammelt habe, kann ich es schaffen, in den Markt reinzukommen. Dafür brauche ich Geld, denn darum geht es ja. Für was brauche ich denn das Geld? Und zeige, dass ich Kunden gewinnen kann. Und wir müssen jetzt nicht beantworten, und deshalb reichen auch später die Gewinne aus, den Kredit zu bedienen. Das müssen wir nicht sagen, sondern wir müssen oben immer ansetzen, ganz oben der Umsatz, der Trichter. Wo kommen die Kunden her? Was tue ich dafür, die zu gewinnen? Warum sollten die meine Produkte kaufen? Und dann ist es ja meine Person, meine Geschäftsidee. Was bringe ich damit? Es geht also wieder auf die Person. Und dann darf man ruhig ein bisschen auch forsch sein, ja, ein bisschen keck, weil dann das ist besser als sich zu rechtfertigen. Ja, der Markt ist ja doch ganz schön schwierig. Ne? Ich weiß, es gibt viele Marktteilnehmer, aber ich glaube, ich denke, dass ich es schaffen könnte, also Konjunktive natürlich vermeiden.
Es geht sehr stark um die innere Haltung und das Auftreten. Ne? Also selbstbewusst, positiv gestimmt. Ich muss mich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schon darauf vorbereiten, dass der Banker mich auch ein bisschen provozieren möchte, um zu sehen, wie ich reagiere. Dort sachlich bleiben, vermutlich, und das als Herausforderung einfach nehmen. Ne? Also wenn wir uns halt vorstellen, okay, der Banker möchte einfach sehen, wie ich auch selbst unter Stress, unter vielleicht einer gewissen Drucksituation reagiere und agiere, dass das einfach für ihn sehr wichtig ist, um mich einschätzen zu können. Also auch meine Fähigkeiten als Unternehmer, Unternehmerin, weil das wird ja später quasi meinen Arbeitsalltag auch prägen.
No. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wie sehr geht der Banker, die Bankerin denn inhaltlich auf die Unterlagen ein? Also ich habe ja viel hingeschickt, ne? Finanzplan, Businessplan. Wird das thematisiert oder und wenn, was wird in der Regel thematisiert?
Ja, also mein Ziel ist natürlich, oder es sollte immer das Ziel sein des Antragstellers, die Unterlagen so plausibel abzubilden, dass man eigentlich keine Fragen stellt. Also inhaltlich zu ganz kleinen Sachen, also zum Finanzplan auch. Da könnte man Stunden sprechen über die Zahlen. Aber in sich muss es stimmig sein, weil es gibt Banker, die drucken sich den Businessplan aus. Mit Textmarkern haben die sich schon vorher so Fragen da so markiert, ne, oder und geht das so chronologisch durch. Hier habe ich was nicht verstanden und hier nicht. Und man weiß halt nie, haben die das nicht verstanden, weil sie das nicht verstehen wollten oder einfach nicht nachdenken wollen. Ich frage einfach den Kunden. Es gibt Banker, die machen sich handschriftliche Notizen. 2-3 Seiten sieht man auf dem Tisch liegen und man geht dann chronologisch das durch. Das kann alles und nichts sein. Ich bin immer verwundert, wie da über was gesprochen wird plötzlich, weil der eine legt einen Schwerpunkt auf die Vergangenheit, also der Jungunternehmer im zweiten Geschäftsjahr, wo ich doch sage, die aktuelle BWA und die BWA aus dem letzten Jahr sagt doch überhaupt nichts aus, weil ich müsste doch die ganzen Gründungskosten erstmal rausrechnen. Trotzdem geht er auf jede Position ein, wahrscheinlich weil seine Bank so tickt, ne, die sich das diese Vergangenheit anguckt. Dann ist die Bank aber vielleicht auch gar nicht so in der Lage, junge Unternehmen zu bewerten, weil das ist nur wirklich dann pedantisches Vorgehen. Wenn ich etablierter Unternehmer bin, völlig richtig, sind natürlich die 3 letzten Jahre sehr wichtig. Das ist ja Basis für die Zukunft. Aber er will halt die Vergangenheit, muss er fragen wohl, und dann wird auch über die Abschreibung von 40 Euro gesprochen. Ne? So, oder Telefonkosten, ne? So, ist das jetzt ihr privates Handy, wo man denkt, er muss es machen. So argumentiere ich für mich immer. Da geht jeder Banker anders vor. Das ist für mich halt das Spannende. Ich weiß nicht, wie es verläuft. wenn wir alles fragen würden, jedes Kapitel im Businessplan, auch im Zahlenteil, dann müssten wir da 4-5 Stunden eigentlich sitzen. Jeder Banker hat seinen Schwerpunkt vielleicht. Der eine fängt gleich mit den Zahlen ein. Ja, geht gar nicht über das Konzept. Das habe ich verstanden. Sie einen Online-Shop machen Sie. Sie haben Produkte. Sie haben schon was verkauft. Wäre jetzt völlig egal, welche Branche. Will er gar nicht drüber reden, weil er Erfahrung hat. Sondern er will vielleicht darüber sprechen, welche Marketingmaßnahmen machen Sie hier? Warum haben Sie hier so viel Werbungskosten eingetragen? Ist Amazon wirklich so teuer? Ne? Oder wollen Sie Ihren eigenen Shop etwa Amazon schlagen? Es gibt die Zahlen. Und die muss man natürlich rechtfertigen. Habe ich aber die Zahlen vorher, ich nenne das erläutert, in einer Erläuterungsdatei, die wichtigsten Zahlen, dann braucht er das ja nicht fragen. Und das sollte auch unsere Aufgabe eigentlich sein als Antragsteller, möglichst dem Banker die Arbeit erleichtern. Denn habe ich keine Erläuterung dazu, dass ich 1.000 Euro im Monat für Werbung ausgebe, für was? Dann muss er das ja fragen, würde mich ja auch interessieren. Also bitte dem Banker die Arbeit nicht schwer machen, weil dann wird das Gespräch auch länger dauern und es wird über unwichtige Dinge gesprochen. Denn es geht nicht darum, dass man dann lange spricht, was für Werbemaßnahmen, sondern eher natürlich, welchen Zweck bringen diese Werbemaßnahmen. Warum sollte ich damit Kunden gewinnen und nicht nur die Zahl dann zu rechtfertigen? Und wenn ich dann jede Zahl mir angucke in jedem Geschäftsjahr, die ich vorher nicht erläutert habe oder ich dachte, ich brauche es nicht, dann verliert man sich vielleicht wieder im Detail, ne? Und kommt nicht dahin halt, was bringe ich mit, warum sollten die Kunden kaufen, ne? Meine Dienstleistung oder meine Produkte. Jeder Banker hat seinen eigenen Schwerpunkt, jede Bank auch intern. Da kann man leider nicht sagen, es geht immer so voran. Man muss aber halt gerüstet sein, natürlich diese Fragen beantworten zu können. Und man sehe verdammt alt aus. Ich hatte mal ein Beispiel, da hat der Banker eine ganz nette Frage gestellt. Wie viel Geld geben Sie denn in den Steuerberater aus? So, 500 Euro war angesetzt mit Jahresabschluss. Und er hat plötzlich einen Satz rausgehauen, irgendwie, ich weiß nicht, wie der reinkam. Ja, im ersten Geschäftsjahr, ich bin ja Jungunternehmer, muss ich auf meine Kosten achten und werde daher die Buchhaltung selber machen. Da guckt der Banker mich an, ich gucke den Banker an, ich denke, was erzählt er hier? Ne? Und es war natürlich Quatsch und er hat noch so ein Ding geleistet, das war aber auch halt ein Überflieger. Ne? Der war schon sehr euphorisch, er dachte, er kriegt Geld. Personalkosten war das ähnlich, konnte er auch nicht beantworten. Nach dem Gespräch meinte er auch zu mir, Herr Hübner, ich habe ja völligen Unsinn erzählt. Ja, das ist nur harmlos ausgedrückt. Also so schnell gab es auch nie eine Ablehnung. Mhm. Aber das ist es halt. Wer überheblich ist, ja, und einfach da was Tolles kundtun möchte, so dieses, ich bin Unternehmer, ich mache das selbst. So, wir haben das ja besprochen. Also man muss doch wissen, dass da 500 Euro stehen. Das heißt, keine Vorbereitung. Und ich bin ja nun kein Herbergsvater, der mit dem kleinen Kindchen dann noch jede Zahl vorher durchgeht. Das sollten die Unternehmer ja eigentlich wissen und können. Deswegen also sollte man schon eine Antwort drauf geben können. Was für Zahlen sind da? Und die hat man ja eigentlich auch mit auf dem Tisch liegen. Aber natürlich im Eifer des Gefechts, ne, man ist nervös, angestrengt, kann es schon mal sein, dass man plötzlich sich um Kopf und Kragen redet.
Also da, also ein Tipp, vorher sich gut nochmal vorzubereiten, auch mit den Zahlen und mit den Begründungen, die man ja im Endeffekt auch schon im Businessplan, im Finanzplan reingeschrieben hat, idealerweise auseinanderzusetzen, damit man das nochmal plausibel darstellen kann. Weil, was wir ja auch nicht vergessen dürfen, du hast zwar gesagt, manche machen sich viele Notizen, aber den ganzen Plan ein- oder zweimal lesen tun halt die wenigsten, ne, sondern sie überfliegen. Insofern das Informationsbedürfnis ernst nehmen und vermutlich auch nicht sagen, steht doch da, das kommt bestimmt auch nicht gut an.
Oh, ja. Ist völlig richtig, es gibt viele Fragen, wo man sich ja wirklich denkt, Mensch, habe ich das etwa vergessen reinzuschreiben? Hat er das nicht gelesen? Aber wie du gerade sagtest, er liest sich das einmal maximal durch. Einige lesen sich die Summary durch und vielleicht sehen die schon, ah, das passt. Ne? So dann, aber man will natürlich noch mal gerne, wir wissen ja nicht, hat er den Businessplan am Tag davor gelesen oder zwei Wochen vorher? Und wenn der Banker sich das nicht mehr durchgelesen hat, dann weiß er das ja auch gar nicht mehr. Daher natürlich, solche Antworten wären nicht klug. Und da fällt mir gerade was ein, das war erst kürzlich, da hat der Banker gefragt, was wollen Sie eigentlich machen? Eigentlich ein netter Einstieg. Erste Frage, was wollen Sie eigentlich machen? Mein Kunde war leider ein bisschen angepisst, auf gut Deutsch, Entschuldigung, weil er hat so reagiert, so ein Online-Shop. Ja. So, und er wollte schon sagen, haben Sie es nicht, ne, gelesen? Hat er sich verkniffen? Aber er war halt die Gestik und die Haltung, die Mimik. Aber der Banker wollte nicht irgendwie ein bisschen doof wirken, sondern er wollte ganz freundlich sein. Berichten Sie doch mal, was Sie machen. Der war einen Tag vorher noch im Urlaub. Also bitteschön, nicht denken, die sind jetzt da. Ich bin der einzige Kunde und ich bin der wichtigste Kunde und ich stehe ganz oben bei denen. Ich bin einer von ganz, ganz vielen. Ne? Beispiel, die Berliner Volksbank, das Gründerzentrum, bekommt pro Jahr 600 Businesspläne. Und da muss man schon überlegen, ne, wo man steht man von diesen 600.
Ist auf jeden Fall ernst zu nehmen, jede Frage. Auch nicht zu viel hineininterpretieren, ne? Weil tatsächlich was vielleicht als einfacher Einstieg in das Gespräch als Vorlage, ne? Also weil was ist denn schöner, als wenn man erstmal erzählen kann, was man macht und so das Gespräch gehen kann, anders als dieser Einstieg, den du vorhin erwähnt hattest, ne? Also ich habe ja im Prinzip dann erstmal freies Spielfeld, kann berichten, was tue ich. Und deute das im Zweifel einfach nur falsch als, oh Gott, der hat sich ja gar nicht angeschaut, was ich ihm geschickt habe. Das ist es halt nicht, ne? Also da dann aufzupassen und nicht irgendwie angefasst zu sein und zu überreagieren. Was sind denn sonst noch so No-Gos oder auch No-Go-Antworten, die du so im Laufe der Zeit gesammelt hast in den Gesprächen?
Naja, man wird natürlich auch gefragt, was sind denn Ihre Ziele eigentlich? Wo finde ich sie in 5 Jahren? So, was sind die unternehmerischen Ziele? Und das sollte natürlich auch im Businessplan ein bisschen drinstehen, ne? So mittelfristig. So, es sollte vermieden werden, natürlich der Bank zu sagen, na, wenn das Ding abgeht, dann will ich gleich im nächsten Jahr nochmal weiteren Kredit haben, weil ich verspreche mir ganz viel davon. Also man möchte sich rechtfertigen, dass die Erwartungen übertroffen werden. Wir haben vorsichtig kalkuliert. Das möchte eine Bank nicht wissen, dass man nächstes Jahr nochmal einen Kredit benötigt. Dass man also, oder eine andere Bank vielleicht sogar auch. Man sollte also innerhalb des Planungszeitraums bleiben. Diese 3 Jahre sollten also vernünftig so auch erzählt werden. Man sollte aber natürlich erzählen können, was macht man, wenn es besser läuft als erwartet? Ja, wie reagiert man auch? Dann sollte man da eine Antwort haben und nicht sagen, nee, das wäre schön. Ich glaube da aber nicht dran. Also, schon zeigen, was sind meine Ziele eigentlich als Unternehmer? Will ich mein Unternehmen verkaufen vielleicht? Oder will ich Arbeitsplätze schaffen? Und will ich noch mich weiterentwickeln? Habe ich noch neue Geschäftsfelder, die ich da hinzumachen würde? Denn wir müssen es ja schon sehen, die Fördermittel stehen immer unter einem Deckmantel auch des sogenannten volkswirtschaftlichen Nutzen. Ist da ein Nutzen vorhanden vielleicht? Und das ist ja auch Wirtschaftsförderung, schafft man Arbeitsplätze, ne, dann zahlt man Steuern auch, tut was für die Infrastruktur oder für die heimische Wirtschaft. Und das ist auch mal ein Argument aus Förderbank-Sicht. Aber da sind wir ja noch leider nicht. Das ist die Hausbank. Die möchte aber gerne natürlich wissen, dass man da einfach Ziele hat und die sollten jetzt nicht, eigentlich wollte ich das so. Ne? Und nein, also es geht immer nicht darum, das abzubilden, was ich wirklich vorhabe. Das sollte man nie machen. Es sollte plausibel sein, deckungsgleich mit dem Businessplan und nicht irgendwie sich dann genötigt fühlen, doch was zu erzählen, was da gar nicht drinsteht.
Mhm. Gibt es sonst noch Dinge, mit denen man sich relativ einfach disqualifizieren kann?
Naja, 2 Sachen gut disqualifizieren. Also die häufigste Frage, die ich ja gestellt bekomme, ist eher, was ziehe ich an zum Bankgespräch? Würde ich eigentlich sagen, brauchen wir nicht lange darüber reden, man sollte das tragen, was man auch zu seiner normalen Arbeit trägt in der Zukunft. Sich nicht verkleiden, das gibt's nicht mehr. Kindchen, wenn du zur Bank gehst, musst du Hemd, ne, und Krawatte tragen und Anzug, völliger Unsinn. Also da auf Augenhöhe, aber Pünktlichkeit natürlich. Ja, also wenn der Termin um 10 Uhr ist, also ich mache es ja so, ich bin ja viel unterwegs, auch überregional, ich reise immer abends an. Weil das geht ja schlecht, morgens, dass der Zug ausfällt, ist Stau, S-Bahn, U-Bahn, ist immer möglich. Ich müsste ja 2 Stunden vorher ankommen, mindestens, um dieses einzukalkulieren, wenn noch länger eigentlich. Natürlich kann man jede Bank anrufen, wir kommen später, weil mein Auto steht irgendwo. Der Kunde hat auch ein Problem, der dachte, er kann auch den Bus nehmen. Wie wirkt das Ganze wieder? Da ist ein Termin anberaumt worden, das ist eng getaktet. Sollte man also einplanen, also absolut pünktlich zu sein. Vielleicht kommen wir auch beide, also Unternehmer und Berater aus verschiedenen Ecken, ne, haben einen längeren Fahrweg. Also die Pünktlichkeit zu einem Termin halte ich für das A und O. Wer das nicht einhält, hat doch irgendwas nicht im Griff. Es ist also, wie gesagt, ein Vorstellungsgespräch. Und würde ich zu einem Vorstellungsgespräch zu spät kommen? Wenn ich um 11 Uhr in Hamburg einen Termin habe, fahre ich doch nicht morgens um 8.20 Uhr mit dem ICE nach Hamburg. Muss ich doch davon ausgehen, dass der Zug ausfällt, ich den nächsten nehme, der fährt 20 Minuten später oder 16 Minuten, 8.36 Uhr, aber auch der kann nicht ankommen. Dann muss ich doch für solche existenziellen, das sind existenzielle Termine, sollte ich frühzeitig da sein. Entweder ist der Termin am Nachmittag, ich bin ganz früh da, oder im Idealfall abends vorher anreisen, ich als Berater. Der Kunde sollte aber das auch so sehen, dass das Auto, wenn das kaputt ist, nicht anspringt im Winter. Alles schon gehabt, aber das ist wichtig. Also der Termin muss, man muss auch pünktlich da, auch nicht 5 Minuten zu spät.
Mhm. Dresscode hatten wir auch kurz, Pünktlichkeit. Jetzt geht's zum Ende des Gesprächs hin. Wie hast du einen Tipp noch für die Verabschiedung dann? um da nochmal vielleicht auch einen guten Eindruck zu machen und nicht, okay, tschüss, dann gibt man sich mittlerweile noch die Hand wieder oder noch die Hand oder wieder die Hand? Wie,
ja. Ja, ja. Ja, unterschiedlich. Die einen machen diese Boxerhand so. Man gibt sich die Hand. Nicht alle, die Hälfte würde ich sagen. Ende. Natürlich, man sollte dann schon fragen, wie geht's jetzt weiter? Oder manchmal frage ich auch, wenn ich noch nichts rausgehört habe, wie ist denn Ihre Einschätzung? Frage ich den Banker. Na, ich darf doch nicht, eigentlich offiziell nicht sagen, ne? Also, die sollen jetzt nicht im Gespräch, aber man gibt natürlich so eine Meinung ab, aber ich will da schon was herauslocken. Aber es bringt jetzt wenig, dass man da irgendwas, man kann immer was Tolles bekommen, zu hören, was gut klingt. Aber wir haben nichts in der Hand, wir haben keinen Kreditvertrag. Es geht ja in die Abteilung, aber in der Regel gibt die Bank eine Einschätzung, dass wir das Vorhaben begleiten wollen. Es kann gut vorkommen. Man hat noch vielleicht ein paar Rückfragen, weil einfach noch Unterlagen auch fehlten. Ich brauche noch mal das kommt natürlich ziemlich häufig vor. Und dann geht das ja in die Kreditabteilung. Der Kunde sollte aber immer fragen, wie läuft jetzt das Weitere ab, wenn es nicht schon die Bank erzählt hat. Also, weil ich will ja schon wissen, wann meldet ihr euch denn wieder jetzt, liebe Bank? Ja, so in 3 Tagen, in einer Woche. Es wird immer gesagt, wir melden uns Zeitpunkt X. Das klingt auch immer gut, ne? Nächste Woche. Ich würde es nicht glauben wollen. Nachhaken natürlich, ne? Auf Augenhöhe. Denn natürlich, dann fängt ja das Spielchen an. Eine Bank will ja gucken, wollen wir ein Geschäft machen mit einem Förderkredit, über die KfW zum Beispiel, oder wollen wir ein eigenes Geschäft machen? Und je länger natürlich der Prozess dauert bei der Bank, desto eher kann man natürlich vielleicht den Kunden später überzeugen, dass doch das Hausbankdarlehen ein besseres wäre. Denn dann hat der Kunde ja mitbekommen, wie lange der Prozess jetzt dauert. Und dann ist die Frage sich stellt, gehe ich jetzt noch zu einer anderen Bank? Ich wollte doch eigentlich diesen einen KfW-Kredit haben. Jetzt bieten die mir da was anderes an. Also da fängt ja die Taktik eigentlich an, ne? Mit der Bank, das Spielchen. Was wir nie mitbekommen, ob das nun bewusst ist oder unbewusst. Aber den weiteren Vorgehensweg sollte man zum Abschluss auf alle Fälle besprechen. Welche Unterlagen fehlen noch oder sollen noch weitere nachgereicht werden? Und wann meldet sich die Bank? Da würde ich schon drauf bestehen wollen.
Mhm. Das heißt, also eigentlich ist es mit dem Gespräch dann noch lange nicht vorbei. Ich habe vielleicht jetzt den Banker grundsätzlich überzeugt. Wir hatten das ja vorhin schon. Er gibt es dann weiter in die Kreditabteilung, in die Risikoabteilung. Dann kann es Nachfragen noch geben, weitere Unterlagen. Und es ist eigentlich auch noch nicht ganz klar, welcher Kredit wird mir angeboten. Also bis das Geld oder bis der Kreditvertrag vielleicht vorliegt abschließend und das Geld dann auch noch irgendwann auf meinem Konto ist oder ich es abrufe, welche Stolperfallen und Stolpersteine hast du da schon erlebt und wie kann man, wie lange dauert jetzt vielleicht auch dieser Prozess noch und wie kann man da möglichst gut durchnavigieren?
Ja, das sollten wir unbedingt noch natürlich mitteilen, der Prozess, wie lange das dauert. Also ab dem Tag des Banktermins, sage ich mal so, sollte dann, wenn alle Unterlagen dann in die Risikoabteilung oder in die Marktfolge, so heißt es ja auch, gehen, maximal 2 Wochen erwarte ich ein Ergebnis aus der Abteilung. So, und dann kommt, oder vielleicht auch schon schneller, ein Kreditangebot. Wir müssen ja natürlich immer gucken, wie viel Geld brauchen wir, vielleicht hat sich ergeben, wir wollen doch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Kommen wir auch in Frage für die Förderkredite, also bringen wir die Voraussetzungen mit. Mhm. Eine Bank will ja nicht bewusst das eigene Geld andrehen, sondern vielleicht auch die Erkenntnis, es geht nur vielleicht so. Vielleicht möchte aber auch die Bank ein gutes Angebot machen. Das muss ja nicht ein schlechtes sein. Aber wir kriegen in der Regel dann halt ein Kreditangebot, vielleicht auch mehrere. Und das muss man natürlich besprechen. Ein bisschen verhandeln vielleicht auch. Warum nicht vielleicht das? Und da ist natürlich dann die Frage, wie gut der Kunde aufgestellt ist, ob er in der Lage ist, mit der Bank überhaupt zu verhandeln, weil er das Know-how ja nicht hat. Wenn die Bank sagt, in ihrem Fall klappt dieses KfW-Startgeld zum Beispiel nicht, aus den Gründen, dann muss der Kunde es glauben, weil doch die Bank die Experten sind. Ich kann aber nicht erwarten, dass die Banker alle Förderkredite kennen mit diesen vielen Aktualisierungen und vielleicht aus, nicht aus Vorsatz, aber einfach, weil sie es nicht wissen, einen Grund genannt haben, der kein Grund ist und die doch antragsberechtigt wären. Und das ist ziemlich wichtig, weil die Förderkredite einfach sehr elegante Produkte sind. Gehen wir mal von aus, wir haben ein Angebot bekommen und das gefällt uns, dann unterschreiben wir das natürlich. Wenn es dann ein Förderangebot war, also über eine Förderbank, geht dieser Antrag zur Förderbank. Und da muss man jetzt sagen, zum Glück hat sich das wieder also beschleunigt, der Prozess bei der Förderbank. Also vor einem Jahr hätte jede Bank noch gesagt, oh, das dauert sehr lange. Teilweise Schreckensszenarien, was auch nicht so stimmte. Momentan würde ich sogar sagen, dass die KfW innerhalb von 1 bis 2 Wochen entscheidet. Also das waren die letzten Anträge doch recht schnell. Aber wir wissen ja nie den Kommunikationsfluss zwischen KfW und Hausbank. Die KfW hat vielleicht Rückfragen, das geht an die Hausbank. Die kriegen wir aber nicht mit. Es sei denn, es ist eine Frage, die wir nur beantworten können. Da geht es ja auch um Richtlinien, um Formalitäten. Und ich will jetzt auch mal unterstellen, dass sogar Hausbanken vielleicht, jetzt haben sie den Kunden gewonnen, ja, und sagen, ach, der will ja ein KfW-Startgeld haben, machen wir mal den Antrag. Wir stellen den Antrag aber so, dass die KfW ablehnen muss, aus welchen Gründen auch immer, damit wir das eigene Geschäft machen. Ne, denn der Kunde könnte ja abhauen, zur nächsten Bank gehen, wenn wir sagen, nee, KfW haben wir keine Lust drauf, verdienen wir nichts. Das sagen die Banken öffentlich. Das ist also nichts Neues. Aber es gibt ja auch geschickte Banker, die sagen, naja, ich stelle den Antrag so, dass er abgelehnt wird und dann muss er ja bei uns was machen. Oder es kommt einfach die Behauptung, das passiert aber selten, muss ich sagen. Ja. Aber was ich gerade erlebt habe aktuell, da hat dann angeblich die KfW abgesagt wegen einem erhöhten Ausfallrisiko. Was völliger Unsinn ist, weil ein Jungunternehmer, der im zweiten Geschäftsjahr ist, gute Zahlen vorweisen kann. Da kann nicht das der Grund sein, weil da dürfte ja kein Gründergeld bekommen, der hat ein erhöhtes Ausfallrisiko. Mhm. Es gab keine schriftliche Absage, das gibt's nicht. Der Banker hat den Kunden angerufen, wir geben ihm aber das eigene Geld. Also er hat diesen Schreckensmoment aufgelöst, sofort im Anschlusssatz. Nicht, er war ein bisschen unklug, er hat nicht gesagt, ich prüfe das mal im Hause. Ich setze mich für Sie ein. Ich finde Ihr Vorhaben ja toll. Ne? Und melde sich nach 3 Tagen wieder. Nein, im selben Atemzug gesagt, Sie kriegen das eigene Geld. Dann hätte er doch mit offenen Karten spielen können eigentlich und sagen, hey, KfW, dauert lange. Wir geben Ihnen das eigene Geld. Wir haben bis heute keine Absage schreiben. Ich habe natürlich mit meinem Kunden geklärt, wir können jetzt den Banker nicht kompromittieren, denn ich unterstelle ihm das ja, dass er gelogen hat. Vielleicht hat er doch was bekommen, ist nun nicht weitergeleitet, sollte aber keinen Grund haben, weil das ist absolut unprofessionell. Und wir wollen ja irgendwie doch eine Geschäftsbeziehung aufbauen und sagen, okay, jetzt haben wir Pech gehabt. Der Banker hat es vielleicht geschickt gemacht, ne, aber nicht richtig. Und ich will nicht wissen, wie oft das vorkommt. Gerade wenn ein Kunde natürlich überhaupt keinen Berater im Hintergrund hat. Er muss ja alles hinnehmen, so letztendlich. Und alles glauben. Also man darf schon was Schriftliches verlangen. Nur ist ja da, dann wird man ja natürlich dann, ja, vielleicht gibt es ja doch nichts angeblich. Ne? Also man muss es hinnehmen. Und Banken wollen eigene Geschäfte machen und ich würde nur die Hälfte glauben.
Mhm. Es geht ja im Endeffekt auch dann tatsächlich um die Zinssätze, ne? Oder und da sind Förderkredite halt schon attraktiver. Und auch das sollte ich dann einfach nochmal berücksichtigen. Natürlich, ich bin jetzt schon möglichst weit gekommen. Dann mache ich vielleicht den Schritt und sage, okay, dann nehme ich halt euren Kredit, muss aber einfach auch bereit sein, dann dafür im Zweifel mehr zu bezahlen. Also zumindest sollte ich es prüfen. Wenn ich keine Zeit mehr habe, vielleicht doch dann doch nochmal auf eine andere Bank zuzugehen, ja, dann muss ich es halt machen. Wie ist es denn mit noch weiteren Sonderwünschen? Also dass jetzt plötzlich nochmal über Sicherheiten gesprochen wird, die ich gesondert bringen soll, die im Gespräch vielleicht gar kein Thema waren.
Ja, es heißt ja auch so, kein Kredit ohne Sicherheiten. Das ist ja der wesentliche Vorteil bei einigen Gründungskrediten bis zu einer gewissen Höhe, dass wir grundlegend keine Sicherheiten stellen müssen gegenüber der Förderbank. Mhm. Aber natürlich ist es der Hausbank freigestellt, die Konditionen da aufzustellen, wenn die das haben wollen. Ich kann aber halt sagen, bis zu einer gewissen Höhe, nehmen wir mal hier einfach das KfW-Startgeld, 125.000 Euro, habe ich jetzt in über 21 Jahren es nur einmal erlebt, dass eine Bank Sicherheiten haben wollte in Form des Rückkaufswert der Lebensversicherung. Da haben die sich irgendwie das überschreiben lassen wollen. Warum auch immer. In diesem Kredit ist ja eine sogenannte 80-prozentige Haftungsfreistellung drin gegenüber der Hausbank. Nicht gegenüber dem Kunden, was viele denken. Die Hausbank trägt also ein kleineres Risiko. Dann sind die Sicherheiten irgendwie, ist mal obsolet eigentlich, ne, dass man darüber noch spricht. Aber natürlich, wenn man sieht, deswegen auch wegen der Selbstauskunft, nochmal, wenn ich viele Vermögenswerte habe, wäre auch die Frage, soll ich das wirklich alles angeben? Denn dann möchte die Bank doch lieber sagen, Wozu braucht er einen Förderkredit? Warum muss der gefördert werden? Der hat eine gute Bonität. Dem geben wir unser Geld. Bisschen teurer vielleicht, 1%. Ja, das ist ja auch okay oder ähnlich. Aber natürlich brauchen wir dann als Hausbank Sicherheiten irgendwie. Mhm. Und der hat doch da was, so ein kleines Depot. Ne? Und dann kann er doch ein bisschen, man muss was stellen, um was zu bekommen. Denn die Bank hat ja vielleicht irgendwie kundgetan, dass die mit der KfW auch gar nicht so Lust haben. Ne? Also, oder es ist ja nicht so freigestellt. Hier, entweder unser eigenes Geld mit Sicherheiten oder KfW ohne Sicherheiten. Mhm. Ja, so verkauft man das natürlich nicht. Ne? Mhm. Aber in der Regel ist das Thema Sicherheit nur bei höheren, bei größeren Formen schon sehr wichtig. Aber nicht in dem Bereich im Gründungssektor bis oder Jungunternehmerbereich bis 125.000 Euro.
Jetzt einfach nochmal so, wenn du mit deinen Kunden aus dem Gespräch kommst, was ist denn dann so eine emotionale erste Rückmeldung, die du von deinen Klienten, Klientinnen so bekommst? Wie nehmen die das Gespräch wahr? Was sagen die so spontan zu dir?
Ja, die sagen nicht selber eigentlich, wie sie es selbst empfunden haben, sondern die fragen mich und Herr Hübner. Und Herr Hübner und Unterhübner gucken mich an, eher weil die ja wenig Vergleichswerte haben. In der Regel ist es ja deren erstes Bankgespräch, haben noch nie einen Kredit gehabt oder in der Form natürlich noch nie gehabt. Und muss man ja auch sagen, man kann nichts damit anfangen, wenn natürlich positive Signale kamen. Das sieht gut aus. Ich würde das immer bremsen, weil das war jetzt der Betreuer, der Firmenkundenbetreuer. Wir müssen ja noch weiterschauen. Also bei ganz guten Gesprächen sage ich, den Sekt aufmachen kann man auch nicht. Ich merke das ja schon, wie das gelaufen ist, wo ich dann eine Einschätzung geben kann, wo ich selber merke, super Gefühl, super Termin gehabt, tolle, nette Banker, vorbereitet waren die. Hab aber auch Bankgespräche, wo genau das Gegenteil passiert, wo ich rauskriege und sage, hier brauchen wir nie wieder hin. Oder es war einfach nur des Termins wegen. Wie ist meine Einschätzung? Da muss ich was sagen. Den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir müssen vielleicht erstmal noch abwarten, was sagt die Risikoabteilung. Noch können wir nicht den Bären zerlegen. Wir müssen da erstmal abwarten. Aber natürlich kann ich schon sagen, sie haben super performt, die Fragen hervorragend beantwortet. Es ist aber lange her, dass ich wirklich einen Kunden hatte, wo ich vielleicht das Gegenteil hätte sagen können. Vielleicht vorher mit diesem Beispiel mit dem Steuerberater. Aber auch das ist ja nur Schall und Rauch. Ne?
Aber vielleicht so ein bisschen von der, dass vielleicht der eine oder andere sagt, oh, war doch nicht so schlimm, wie ich dachte, oder doch noch schlimmer, als ich dachte. Also wie würdest du da so den Ausschlag?
Beides. Ne? Puh, ganz schön gegrillt, ne? Wenn so ein Gespräch über 2 Stunden geht, wo man wirklich dann, wo ich sage, also wir hätten hier noch länger sitzen können eigentlich. Mhm. Das ist aber für mich ein Zeichen, dass die einfach einen richtig verstehen wollen und richtig prüfen. Und nicht sagen, das geht ja einer in Förderbank, sollen die doch mal arbeiten. So, wir haben jetzt so ein bisschen ein paar Eckdaten, da ist eine Bonität da. Hat ein Banker mal auch gesagt, ach, wissen Sie was, wir lassen mal die KfW entscheiden. Das ist natürlich nicht gut, weil dann hat der Banker keine Vorarbeit geleistet, dann kann er vielleicht die Fragen gar nicht beantworten, die die KfW vielleicht stellt. Wenn man einfach das so abgibt, ein Extrembeispiel, sicherlich seltenes, es kommt sicherlich nicht raus später, das war ja ein Klacks. Denn ich meine, zu diesem Bankgespräch, klar, wer ein gutes Gefühl hat, der hat auch gute Arbeit gemacht, logischerweise. Der hat gesehen, es lohnt sich schon, viel Zeit und Geld zu investieren oder sagen wir mal, die Mühe, diese Unterlagen zu erstellen. Und nur dann kann ich doch auch den Banker überzeugt haben, als wenn ich einfach so viele Fragen im Gespräch hatte, wo der Banker auch dann immer noch nicht das Geschäftskonzept verstanden hat. Dann es der Kreditabteilung überlässt. So vage Termine können auch mal sein, aber eigentlich viele haben halt ja schwitzige Hände, sind nervös gewesen und jetzt kommt die Last ist runter, weil die wussten nicht, wie es passiert und sind ganz froh eigentlich, es geschafft zu haben, erstmal das Termin. Beim zweiten Termin wüsste man ja, wie es läuft, ne? Also ist ja nichts Unbekannte, aber wie gesagt, Banken sind freundlich geworden, im Vergleich von vor 10 Jahren läuft das schon ein bisschen anders und viel, viel besser. Dass man jetzt nicht ein Prüfungsgespräch hat. Das ist es einfach nicht. Mhm.
Tja, und deine Rolle als Berater, es zahlt ja ein auf die Vorbereitung des Gründers, der Gründerin. Welchen Faktor hat das aber im Zweifel auch bei der Bank, das auch sichtbar zu haben? Da ist ein Berater involviert, der kommt auch mit zum Gespräch. Inwiefern ist das ein Positivfaktor?
Ja, natürlich ein ganz starker. Also erstmal natürlich, es wäre ja fatal, ich berate meine Kunden und ach, das ist ein Selbstläufer, da brauche ich nicht mit. Ne, das machen sie mal alleine. Respekt der Bank gegenüber natürlich auch. Mhm. Ne, zu zeigen, hier, der hat es nicht nötig, ne, für dieses vielleicht vermeintliche kleine Vorhaben. Was ist klein, was ist groß? Es ist also Diplomatie, Psychologie. Der Banker sieht, der geht professionell vor, der Berater ist dabei und der ist auch kein Hallodrehen. Ne? Also der hat auch was drauf oder er macht den Eindruck so. Vielleicht hat er sich auch mal ein bisschen informiert. Und natürlich ist es wichtig, dass der Banker sieht, okay, die Zahlen, die wurden ja hier auch gut erläutert, die stimmen, weil er weiß ja vorher nicht, stimmen die, passen die. Meine Rolle ist ja eher im Banktermin, ich bin ja eher reserviert, ich bin nicht der Protagonist. Ne? Ich sitze da, trinke meinen Kaffee und ein paar Plätzchen vielleicht und schaue dem Spiel so ein bisschen zu, ne? Als so Randperson. Ich möchte ja auch keinen kontrollieren. Es gibt Banker, die fühlen sich, glaube ich, ein bisschen kontrolliert, die sich sogar gerechtfertigt haben. Das musste ich jetzt fragen, Herr Hübner. Ne? So, ich so, ne? Weil ich so ein bisschen was noch klarstellen wollte. Meine Aufgabe ist natürlich dann in dem Moment, wo ich merke, dass Unternehmer und Banker verschiedene Sprachen sprechen. Denn das ist ja der Grund, warum viele Finanzierungen scheitern. Beide sprechen unterschiedliche Sprachen und die treffen sich nicht. Und ich bringe dann Dinge auf den Punkt, weil ich merke, mein Kunde hat das nicht verstanden oder der Banker nicht, dass man da Irrtümer auflöst. Und das sind gar nicht wenige. So, und aber grundlegend, ich bin auf Augenhöhe dabei. Macht natürlich Sinn, wenn ich dann aus Erfahrungswerten sprechen kann, wenn ein Banker vielleicht etwas bezweifelt, ist das wirklich hier so möglich, ne, so diese Werte oder ja, das und das und das, dann weiß er ja, ah, okay, dem vertraue ich, dem Berater, weil einfach die Erfahrungskompetenz vielleicht dieses Angestellten der Bank nicht so groß ist in dem Bereich. Aber meine Aufgabe ist nicht, den Banker dann zu überreden, ne, so, das ist doch ein Mensch, was machen Sie mal, das ist doch super hier, alle Eckdaten sind da. Nee, es geht einfach das Wirken, dass der Banker sieht, ah, mit dem hat er die Unterlagen zusammen ausgearbeitet. Da habe ich ein gutes Gefühl. Und ich komme auch zum Banktermin. Ich war kürzlich in Süddeutschland bei Traunstein in der Nähe, Grassau. Hat der Banker auch gefragt, ah, Sie kommen aus Hannover. Oh, ja, ist mein Job, meinte ich. Und ich meine, das ist ja auch für alle Beteiligten wichtig letztendlich. Warum soll ich da nicht hinfahren? Weil ich sage, dafür, gut, ich werde ja auch für bezahlt. Letztendlich, aber das gehört ja dazu, egal jetzt, worum es geht, Professionalität. Das ist wie bei einem Gerichtstermin. Der Rechtsanwalt wird ja auch nicht zu Hause bleiben. Und sagen, geh mal alleine hin. Ne? Ja. Gut, es ist seine Aufgabe natürlich auch, aber wie gesagt, aber nicht, weil ich dabei bin, wird das Gespräch gut verlaufen. Aber natürlich vielleicht der Gesamteindruck, den man vorher durch diese Bewerbungsunterlagen halt geschaffen haben, wird dadurch geglättet, ne? Wird also konkurrent übergenommen so und ist elementar wichtig. Also.
Okay. Deine Erfahrung, Bankgespräch ohne Berater, Erfolgschancen?
Okay, ich habe vorhin ja gesagt, die Berliner Volksbank, wo ich öfter bin, im Gründercenter, die kriegen so 600 Businesspläne. Finanzieren tun die ca. 20-25%. Dann frage ich mich natürlich, diese 75-80%, warum kriegen die kein Geld? Also haben die nichts drauf, keine fachliche Eignung? Es sind einfach elementare Fehler gemacht worden. Woher will der Gründer, der Jungunternehmer wissen? Was möchte die Bank hören? Man kann es ganz platt ausdrücken im Konzept. Welche Story erzähle ich? Was präsentiere ich nicht? Das ist Konzept. Konzept kann ja jeder schreiben. Ne? Da muss man nicht einen Berater für haben, theoretisch. Ich kann doch mein Vorhaben abbilden. Wer bin ich? Was mache ich? Wer sind meine Produkte? Warum soll der Kunde mich beauftragen? Kann ich doch probieren, es zu schreiben. Aber andere können es, andere wissen, was da hinkommt und was nicht. Aber beim Finanzplan hört der Spaß auf. Beziehungsweise es sind ja zwei Parameter, die habe ich auch in einem anderen Podcast ja erwähnt, im Finanzplan. Der Zeitpunkt an das Herantreten einer Bank und die damit entsprechende Finanzierungshöhe. Das sind die beiden wichtigsten Parameter. Wenn die nicht optimiert werden, kann der Rest noch so gut sein. Die Selbstauskunft, der Lebenslauf, die Geschäftsidee, die vermeintlichen Umsätze, die man erzielen möchte. Wenn das nicht passt und deswegen wird man auch gar nicht erst eingeladen. Wenn ich einfach ja zu viel für einen gewissen Zeitpunkt haben wollte, weil ich will doch jetzt richtig durchstarten oder auch natürlich viel zu wenig. Mhm. Das muss irgendwie schon passen. Da geht es nicht um 5.000 oder 10.000 Euro, sondern vielleicht kommt man auch viel zu früh zur Bank. Also der Zeitpunkt ist gar nicht gegeben. Also wo ich vielen Kunden sage, das ist zu früh jetzt, sammeln Sie Beweise. Ohne Bank, ganz einfach, ist es Selbstmord, Harakiri, es ist unprofessionell. Und die Frage ist, schafft man mit Unprofessionalität Erfolg? Das glaube ich nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber nur weil ich Geld bekommen habe, heißt es noch lange nicht, erstens, ich werde Erfolg haben und zweitens, habe ich überhaupt richtig geplant? Woher will der Unternehmer wissen, dass er richtig geplant hat? Und ich behaupte mal, jemand, der nicht BWL studiert hat, ist nicht in der Lage, einen ordnungsgemäßen Finanzplan so zu erstellen, dass man wirklich alles erkannt hat, um keine Finanzierungsfehler zu begehen. Und das ist dann schon ein bisschen fahrlässig, weil wenn ich behaupte, ich kann das doch, ich bin Unternehmer, ne, ist wie vor Gericht, ohne Rechtsanwalt werde ich auch nicht ernst genommen, gerade wenn es in komplizierten Dingen geht.
Ja, und meine Erfolgsaussichten sind sehr gering. Und das Gute ist ja, das gibt es ja eigentlich in jedem Bundesland, es gibt Förderprogramme, die eben zum Beispiel deine Arbeit fördern, sodass am Ende des Tages auch nur ein kleinerer Eigenanteil zu zahlen ist.
Ja,
und dieses Investment lohnt sich. Markus.
Ja.
Vielen Dank, wollte ich gerade sagen. Aber gerne, wenn du noch was ergänzen möchtest, nur zu.
Den einen Satz noch, weil du hast ja gerade das angesprochen, warum macht der Staat das? Er möchte ja nicht irgendwie nicht zu viel Geld. Er möchte ja Jungunternehmer ermuntern, sich beraten zu lassen, damit die Erfolgsaussichten größer werden, damit sie nämlich erstens am Markt existieren können und Arbeitsplätze schaffen. Eine Statistik nur, die finde ich wichtig. Nach 5 Jahren ist jedes zweite Unternehmen nicht mehr auf dem Markt. 80% derjenigen, die sich haben beraten lassen, auch in anderen Gebieten natürlich, sind noch auf dem Markt. Und deswegen will der Staat auch einen Anreiz schaffen, sich beraten zu lassen, mehr oder weniger in einer Form eines Zuschusses, kleiner oder größer. Aber nicht deswegen werde ich Erfolg haben, aber die Aussichten sind natürlich größer, wie wir es ja gesagt haben. Und wenn ich dann noch ein bisschen Geld kriege dafür oder ein wenig mehr, muss man mir einen Grund nennen, warum soll ich jetzt ohne Berater das durchziehen? Die würde ich gerne mal haben wollen von jemandem. Darf man mir gerne schicken. Bin ich gespannt.
Gut, dann nur der Hinweis, man findet dich auf LinkedIn. So.
Zum Beispiel.
Wunderbar. Ja. Ja. Markus, ganz herzlichen Dank, dass wir jetzt
sehr, sehr gerne
nach der Ausarbeitung des Businessplans und des Finanzplans auch einen sehr intensiven Blick in die praktischen Erfahrungen eines Bankgesprächs werfen konnten. Ich glaube, da waren viele Dinge dabei, die dabei helfen, sich auf dieses Gespräch einfach einstellen zu können. Natürlich auch das Gespräch erstmal zu bekommen und vielleicht dann auch ein Stück weit die Angst, die Nervosität nehmen, weil ich einfach besser vorbereitet in das Gespräch gehen kann und damit dann auch meine Erfolgschancen steigere. Markus, vielen Dank.
Ja, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe auf einen vierten Podcast dann mal demnächst.
Ja, müssen wir nur ein Thema finden. Dann auch vielen Dank an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es waren viele spannende Tipps dabei. Schreibt uns gerne, wenn ihr Themenvorschläge habt für den Podcast. Die E-Mail-Adresse gibt es unten in den Shownotes. Dann nehmen wir das gerne auf. Für Fragen zum Thema Bankgespräch steht euch Markus auf LinkedIn zur Verfügung. Natürlich auch wir von fürgründer.de. Und dann sage ich einfach bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.